Hallo und herzlich willkommen in der neurologischen Praxis von Dr. Arvid Schalle. Das bin ich. Hi. Heute widmen wir uns der Zivilisationskrankheit des erschöpften Gehirns. Da du hier bist, darf ich davon ausgehen, dass auch deine mentalen Akkus manchmal leer sind. Richtig? Alles klar. Dann schauen wir mal, was sich da machen lässt. Vorweg sei gesagt, wenn du es mit einem erschöpften Gehirn zu tun hast, bist du nicht alleine auf der Welt. Studien zufolge nimmt die mentale Leistungsfähigkeit fast aller erwachsenen Menschen ab. Aber keine Angst, wir haben für dich das erschöpfte Gehirn von Dr. Michael Nils gelesen und wissen um Abhilfe. Der Herr Dr. Nils ist Experte für mentale Energie und Zivilisationskrankheiten. In den dazugehörigen Blinks gehen wir den Ursachen deiner leeren Hirnakkus auf die Spur und stellen dir obendrein noch ein paar wirksame Gegenmaßnahmen vor. Dabei gehen wir in drei Schritten vor. Im ersten Teil geht es darum, was mentale Erschöpfung mit deinem Denken macht. Im zweiten erzähle ich dir dann ein bisschen etwas darüber, wo dein Gehirn seine Energie überhaupt herbekommt. Und im dritten Teil bekommst du eine kleine Gebrauchsanweisung an die Hand, wie du deine mentalen Akkus wieder aufladen kannst. Also, lehn dich zurück und lass die Energie fließen. Los geht's! Mittwoch, 19.30 Uhr im Homeoffice. Offiziell hast du längst Feierabend, aber die Präsentation für morgen muss unbedingt heute noch fertig werden. Dein Kopf rattert und rattert auf der Suche nach der einen genialen Idee. Doch dir will einfach nichts einfallen. Stattdessen kreisen deine Gedanken um ganz andere Dinge. Den witzigen Instagram-Post, den du vorhin entdeckt hast, deine bedrohlich überfällige Steuererklärung und den gähnend leeren Kühlschrank. Deine übermüdeten Augen tränen schon und langsam fangen die Buchstaben deiner Präsentation an, Salsa zu tanzen. Boah, kein Bock mehr, denkst du dir und klappst frustriert den Laptop zu. Die Diagnose ist eindeutig. Der mentale Akku ist leer. Wenn dir diese Symptome bekannt vorkommen, bist du damit nicht alleine. Fast jeder von uns weiß, wie es sich anfühlt, wenn die mentalen Akkus leer sind. Das Phänomen des erschöpften Gehirns ist sogar so weit verbreitet, dass sich die Wissenschaft dafür einen eigenen Begriff ausgedacht hat: Ego Depletion. Frei übersetzt bedeutet das so viel wie Entleerung des Selbst. Entleert ist das Selbst deshalb, weil es all seine mentalen Energiereserven bis zur völligen Erschöpfung aufgebraucht hat. Tutto finito. Einfach alle. In einem solchen Zustand ist man nicht mehr in der Lage, Probleme zu lösen. Das Hirn ist schlicht zu müde, um rationale Entscheidungen zu treffen. Auch Motivation und Selbstbeherrschung gehen flöten. Im Zustand mentaler Erschöpfung können wir uns zu nichts mehr aufraffen und stoßen unsere Mitmenschen schnell mal mit einer blöden Bemerkung vor den Kopf. Doch wie kommt es dazu? Um das zu verstehen, musst du wissen, dass unser Denken mit zwei grundverschiedenen Betriebssystemen operiert. Der israelische Psychologe und Nobelpreisträger Daniel Kahneman spricht in diesem Zusammenhang vom sogenannten schnellen Denken als System 1 und dem sogenannten langsamen Denken als System 2. Das schnelle System 1 kann man ganz gut als mentalen Autopiloten beschreiben. Es regelt alles, was ohne viel mentale Energie abläuft. Vom Atmen bis zum routinierten Zähneputzen. Es übernimmt auch in gefährlichen Situationen. Wenn dir ein zähnefletschender Grizzlybär gegenübersteht, entscheidet es sich in weniger als einer Zehntelsekunde für oder gegen die Flucht. Für detailliertes Abwägen bleibt da keine Zeit. Das System 1 ist zwar schnell und energiesparend, hat dafür aber einen großen Nachteil. Es trifft nicht immer die klügsten Entscheidungen. Dafür ist dann nämlich System 2 zuständig. System 2, auch das langsame Denken genannt, ist für bewusste Entscheidungen und das Lösen kniffliger Situationen zuständig. Es untersucht jeden Sachverhalt aufs Gründlichste, wägt für und wider gegeneinander ab und kramt in deinen Erinnerungen nach relevanten Erfahrungswerten. Ist System 2 aktiv, gehst du quasi im Reflexionsmodus durchs Leben. Aber Vorsicht, das akribische Denken mit Hilfe von System Nummer 2 verschlingt Unmengen an Energie. Sobald die Problemlösungsbatterien von System 2 leer sind, schaltet das Gehirn automatisch zurück in das energiesparende System 1. Die Folge? Überstürzte Entscheidungen und impulsive Handlungen. Doch nicht nur das. Menschen, die hauptsächlich im Modus des System 1 denken, tappen auch häufiger in die Vorurteilsfalle. Vorgefertigte, stereotype Bewertungen aller Supermodels sind durchweg hohl in der Birne oder alle Bayern haben ein ernstzunehmendes Alkoholproblem, kosten das Hirn nämlich weniger Kraft. Solange wir von System 1 dominiert werden, bleiben wir in gewohnten Denk- und Verhaltensmustern gefangen. Wir verschließen uns von neuen Erfahrungen und verlieren unsere natürliche Neugierde aufs Leben. Auch gute Vorsätze, wie zum Beispiel eine gesündere Ernährung oder eine umweltfreundlichere Lebensweise, lassen sich unter dem Einfluss von System 1 nur schwer umsetzen. Michael Nehls macht die Übermacht von System 1 sogar für eine ganze Reihe globaler Probleme verantwortlich, vom konservativen Wählerverhalten bis hin zur weltweiten Umweltverschmutzung. Und wer weiß, vielleicht hätten wir die Klimakrise tatsächlich längst in den Griff bekommen, wenn die Menschheit öfter mal System 2 anschmeißen würde. Vom umweltpolitischen Missmut aber wieder zurück zu dir und deinem erschöpften Gehirn. Fest steht, dein Hirn hat zwei verschiedene Denkmodi drauf, wovon dir aber nur einer erlaubt, kritisch zu denken. Seine Kapazitäten sind leider ziemlich limitiert. Warum das so ist, erzähle ich dir im nächsten Schritt. Alles klar, jetzt hast du die Wiege deiner mentalen Energie kennengelernt, das System 2. Bleibt die Frage, wo im Gehirn dieses System überhaupt sitzt und woher es seine Energie bezieht. Um dem auf die Spur zu kommen, reisen wir kurz zurück in das Jahr 1848, in den US-Bundesstaat Vermont. Wir sehen einen jungen Eisenbahnarbeiter namens Phineas Gage mit seinen Kollegen. Die Aufgabe war klar. Sie sollten den Weg freimachen für eine neue Bahnstrecke. Dazu sprengten sie massives Felsgestein. Die Aufgabe war eigentlich recht simpel. Löcher in die Steine bohren, mit Schießpulver füllen und mit isolierendem Sand abdichten. Doch an diesem Tag vergaß Gage den Sand und die Explosion wirbelte eine herumliegende Eisenstange durch die Luft und durchbohrte Phineas Schädel. Doch, oh Wunder, er überlebte. Also, Ende gut, alles gut? Nicht ganz, denn seit dem Unfall war sein Wesen völlig verändert. Als wäre er ein anderer Mensch. Er wurde unzuverlässig, unkonzentriert und brach bei jeder Kleinigkeit in Wut aus. Was war also passiert? Naja, die Eisenstange hatte zwar lebenswichtige Hirnareale von Phineas unversehrt gelassen, aber große Teile seines Frontalhirns, das direkt hinter der Stirn sitzt, waren übel in Mitleidenschaft gezogen worden. Und genau dort ist Denksystem 2 beheimatet, also die Fähigkeit zur Selbstkontrolle und rationalen Entscheidungsfindung. Schauen wir uns dieses Frontalhirn doch mal genauer an. Neurowissenschaftler wissen heute, dass dort unser aktives Arbeitsgedächtnis sitzt. Um zu tun, was es am besten kann, nämlich Lösungen für Probleme finden, zieht es auch gegenwärtige Sinneseindrücke, Gefühle und Erinnerungen zu Rate. Deshalb hat es über ein weit verzweigtes Nervensystem direkten Zugriff auf alle möglichen Hirnregionen. Dazu gehört auch der Hippocampus, eine etwas weiter hinten im Hirn gelegene Struktur, deren gebogene Form so ein bisschen aussieht wie ein Seepferdchen. Daher übrigens der Name. Hippocampus ist lateinisch für Seepferdchen. Diese Hirnregion ist zwar gerade mal so groß wie ein menschlicher Daumen, hat es aber in sich. Er ist nämlich der Hüter unserer Erinnerungen. Von der frühesten Kindheit bis ins hohe Alter brennt sich jedes Erlebnis, jede Gefühlsregung und jede Unterhaltung detailgetreu in die Windungen des Hippocampus ein. Das weiß man spätestens, seit ein etwas übereifriger US-amerikanischer Neurochirurg namens William B. Scoville im Jahr 1953 einem seiner Patienten den gesamten Hippocampus entnahm. Die Folge? Der Unglücksrabe verlor sämtliche Erinnerungen. Auch neue Erfahrungen konnte er nicht länger speichern. Er verbrachte den Rest seines Lebens also als eine Art Zombie ohne Persönlichkeit. Wo der Hippocampus aber intakt ist, liefert er dem fleißigen Frontalhirn jede Menge mentales Futter für rationales Denken. Irgendwann kommt es dabei aber zwangsläufig zu einem Problem. Innerhalb weniger Stunden hat der Hippocampus nicht mehr genug Kapazitäten, um neue Daten zu speichern. Sobald der hippocampale Speicher voll ist, kann aber auch das Frontalhirn keine nennenswerten Denkleistungen mehr vollbringen. Und was hilft dagegen? Richtig, eine ordentliche Mütze Schlaf. Im Tiefschlaf regeneriert sich der Hippocampus. Er entleert sich und schafft neue Kapazitäten, in etwa so wie eine Digitalkamera, deren Bilder man auf eine externe Festplatte lädt. Im Fall des menschlichen Gehirns heißt diese Festplatte Neokortex und verfügt über riesige Mengen an Speicherplatz. Während dieses Übertragungsprozesses ziehen deine Erinnerungen wie Schatten an deinem inneren Auge vorbei. Du träumst. Morgens erwachst du dann in alter Frische und mit neuer mentaler Energie. Damit sind wir dem Geheimnis der mentalen Energie auf die Spur gekommen. Dein Frontalhirn-Akku lädt sich auf, wenn dein Hippocampus die Erinnerungen des Tages an den Neokortex weiterleitet. Von den Eindrücken des Tages bleiben nur Ort- und Zeitangaben zurück. Sie sind wie kleine Etiketten, aus denen der Hippocampus einen Erinnerungskatalog anlegt, mit dessen Hilfe kann er dann bei Bedarf bestimmte Erinnerungen aus dem Neokortex wieder vollständig zurück ins Bewusstsein holen. Natürlich brauchen auch diese Daten Platz, und im Laufe eines ereignisreichen Lebens kann es im hippocampalen Zwischenspeicher schon mal eng werden. Doch zum Glück hat sich die Natur auch dafür etwas Geniales einfallen lassen. Sie hat den Hippocampus mit der Fähigkeit zu lebenslangem Wachstum ausgestattet. Der Hippocampus kann bis zu deinem letzten Atemzug neue Nervenzellen bilden. So entsteht theoretisch immer neuer Platz für neue Erfahrungen und Erkenntnisse. Ganz egal, ob du 18 oder 99 Jahre alt bist. Dieses Wunder der ständigen Erneuerung nennt man auch Neurogenese. Ja, Topo, wenn sich der Hippocampus eh erneuert, brauche ich mir ja keinen Kopf zu machen, denkst du dir jetzt vielleicht. Ja, nee, nicht ganz. Denn was wachsen kann, kann leider auch schrumpfen. Wird eine Nervenzelle nicht benutzt, zerstört sie sich selbst. Sie am Leben zu halten, würde den Organismus nur unnötig Energie kosten. Wer aufhört, Neues dazuzulernen, büßt also unweigerlich graue Zellen ein. Und das ist heutzutage leider kein kurioser Einzelfall, sondern ein Volksleiden pandemischen Ausmaßes. 2005 kam Psychologe Naftali Russ in einer Studie zu dem Schluss, dass der menschliche Hippocampus im Schnitt jährlich um 0,8% an Volumen verliert. Eine britische Studie aus dem Jahr 2019 beziffert die Schrumpfrate sogar auf stolze 1,4%. Ob 0,8 oder 1,4%. Fest steht, unsere Frontalhirne schwächeln und mit ihnen unsere Geisteskräfte. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, gibt es außerdem Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen unseren kleiner werdenden Frontalhirnen und schweren Erkrankungen wie Alzheimer und Depressionen. In beiden Fällen ist die Neurogenese gestört und der Hippocampus büßt kostbares Nervengewebe ein. Die Ursachen für den fatalen Rückwärtstrend liegen, wahrscheinlich hast du es schon vermutet, in unserem modernen Lebensstil. Ganz oben auf der Liste der Übeltäter steht die Lebensmittelindustrie. Vor allem Pestizide, die von der Landwirtschaft zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt werden, behindern die Neurogenese. Denselben Effekt hat industriell hergestellter Zucker. Die süße Sünde setzt im Körper entzündliche Prozesse in Gang, die das Nervensystem schädigen. Auch Nikotin, Alkohol und Cannabis verhindern, dass sich die Nervenzellen im Hippocampus ungestört erneuern können. Darüber hinaus atmen viele von uns, insbesondere Großstädter, täglich Unmengen giftigen Feinstaub ein. Auch das greift das Frontalhirn an. Obendrein verursachen Dauerbeschallung, ständige Erreichbarkeit und die Ansprüche unserer Leistungsgesellschaft Stress. Stress erhöht den Cortisolspiegel im Blut und Cortisol wiederum beeinträchtigt das Wachstum der Nervenzellen im Hirn. Also alles andere als gute Aussichten für die Zukunft der menschlichen Intelligenz. So, reicht jetzt langsam auch mit den schlechten Nachrichten. Jetzt kommt zur Abwechslung mal eine gute. Und die lautet: Einige dieser Probleme können wir in Eigenregie angehen. Deshalb erkläre ich dir im nächsten Teil, was du tun kannst, damit dein Gehirn wieder neue Nervenzellen bildet. Jetzt kommt zum Glück das, worauf du wahrscheinlich nach all den Hiobsbotschaften schon gewartet hast. Wir kommen endlich dazu, was du konkret tun kannst, um dein Gehirn vor dem Verfall zu bewahren. Ich sag's nochmal ganz deutlich. An sich hat dir Mutter Natur ein im Grunde extrem leistungsfähiges Denkorgan geschenkt. Und wenn du es hinkriegst, sein Wachstumspotenzial zu nutzen, eröffnen sich dir schier endlose mentale und kognitive Möglichkeiten. Aber gehen wir dafür nochmal einen Schritt zurück und werfen einen kurzen Blick in die Entstehungsgeschichte des Gehirns. Vor etwa 200.000 Jahren hat eine Eiszeit unsere Vorfahren aus dem Landesinneren immer weiter Richtung Küste getrieben. Genau genommen an die Südküste Afrikas. Dort passten die bis dahin reinen Jäger und Sammler ihren Lebensstil notgedrungenermaßen den neuen Bedingungen an und ergänzten ihr Repertoire ums Fischen. Fische und Meeresfrüchte standen ab sofort täglich auf dem Speiseplan. Diese Leckerbissen waren randvoll mit wertvollen Omega-3-Fettsäuren, die das Hirnwachstum befeuern. Dank dieser Ernährungsumstellung entwickelten unsere Vorfahren in dieser Zeit deutlich größere Gehirne und potente Frontalhirnakkus. So verdrängte der clevere Homo sapiens nach und nach andere Menschenarten, wie etwa den Neandertaler, der zwar über einen starken Körper, aber ein vergleichsweise kleines Gehirn verfügte. So, und warum erzähle ich dir das? Ganz einfach. Michael Nehls hatte diese These, dass wir dem weltweiten Frontalhirnschwund nur Einhalt gebieten können, wenn wir wieder, in Anführungsstrichen, artgerecht leben. Das heißt natürlich nicht, dass wir alle Errungenschaften der modernen Zivilisation über den Haufen werfen müssen, aber wir sollten uns zumindest vor Augen führen, dass unser genetisches Programm immer noch an diese urzeitlichen Lebensbedingungen angepasst ist. Im Klartext heißt das, dass du für das Wachstum deines Hippocampus eine hohe Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren brauchst. In geringen Mengen stecken die zwar auch in Leinöl oder Walnüssen, aber sie sind in dieser Form für den Organismus nur sehr schwer verwertbar. Optimal wären täglich etwa 150 Gramm fetter Seefisch. Doch genau da liegt das Problem. Wegen starker Überfischung der Weltmeere gehen unsere Fischvorräte langsam aber sicher zur Neige. Außerdem sind die meisten Fischereiprodukte sowieso so stark schadstoffbelastet, dass sie gesundheitlich nicht zu empfehlen sind. Zum Glück gibt es eine Lösung: Algenöl. Algenöl lässt sich ganz einfach aus pflanzlichem Plankton gewinnen, das sich problemlos platzsparend und schadstofffrei in großen Containern züchten lässt. Setze also auf Algenöl als unverzichtbares Grundnahrungsmittel und versorge dein Hirn so mit den dringend benötigten aquatischen Fettsäuren. Meide außerdem unnötige Giftstoffe, indem du Alkohol und Co. reduzierst und beim Einkaufen auf pestizidfreie Bioqualität achtest. Halte deinen Blutzuckerspiegel auf einem konstant niedrigen Niveau, indem du nur wenig Süßes isst und am besten ein paar Stunden vor dem Schlafengehen überhaupt nichts mehr verspeist. Und da wir gerade beim Schlafen sind, das ist sowieso eine gute Idee, und zwar mindestens 8 bis 9 Stunden. Im Schlaf wird nämlich das Stresshormon Cortisol heruntergeregelt. Wie bereits erwähnt, hemmt Cortisol die Neurogenese. Vermutlich, weil der Organismus in gefährlichen Situationen Energie sparen will und deshalb den Überlebenskampf über das Hirnwachstum stellt. Im Umkehrschluss heißt das natürlich auch, dass du deinem Hirn einen Gefallen tust, wenn du Stress aus dem Weg gehst. Auch Bewegung hilft beim Stressabbau und ist neben gesunder Ernährung und ausreichend Schlaf ein weiteres Kernelement des artgerechten Lebens. Das macht auch evolutionsbiologisch Sinn. Unsere Vorfahren waren wahrscheinlich den ganzen Tag auf Achse, um Schutz oder Nahrung zu finden. Da ist es kein Wunder, dass eine Studie des Max-Planck-Instituts bewiesen hat, dass wir Probleme schneller lösen und Lerninhalte besser behalten, wenn wir uns währenddessen auf dem Laufband bewegen. Um diesen Effekt für dich zu nutzen, musst du nicht gleich Leistungssport betreiben. Schon ein zügiger Spaziergang oder lockeres Joggen reichen aus. Dabei wird eine ganze Armada an Hormonen und Botenstoffen freigesetzt, die die hypokampale Neurogenese anregen. Darunter Serotonin, Dopamin, Zytokin, Irisin und das sogenannte Wachstumshormon HGH. Durch Sport kommst du also in den Genuss eines perfekt dosierten körpereigenen Hormoncocktails, der dein Hirn wachsen lässt. Ganz ohne unerwünschte Nebenwirkungen. Es gibt außerdem ein Hormon, das für das Wachstum neuer Hirnzellen eine besonders große Rolle spielt. Es heißt Oxytocin und wird bei Körperkontakt freigesetzt. Ganz platt ausgedrückt heißt das, kuscheln macht schlau. Doch nicht nur Berührung, sondern jede als angenehm empfundene soziale Interaktion erhöht nachweislich den Oxytocin-Spiegel im Blut. Artgerechtes Leben bedeutet deshalb auch, genügend Zeit in Freundschaften und Familie zu investieren. Mit solchen Streicheleinheiten für die Seele hältst du dein Hirn bis ins hohe Alter fit. Algenöl, Detox, Kuscheln und viel Bewegung. Damit kommst du den artgerechten Lebensbedingungen unserer Vorfahren schon ziemlich nahe und schaffst optimale Voraussetzungen für einen gut geladenen Frontalhirnakku und lebenslanges Hirnwachstum. Laut Michael Nehls gibt es allerdings noch ein weiteres Element, das für die Hirngesundheit unverzichtbar ist. Dieses Element ist weniger praktischer, sondern mehr philosophischer Natur. Dabei handelt es sich um nichts Geringeres als, Achtung, Trommelwirbel, den viel zitierten Sinn des Lebens. Falls du dich schon mal ein wenig mit griechischer Mythologie, Sprichwörtern oder französischer Philosophie auseinandergesetzt hast, wird dir der Name bekannt vorkommen. Sisyphos, aka der Mann, der auf alle Ewigkeit dazu verdammt worden war, einen zentnerschweren Stein einen steilen Berg hinaufzurollen, welcher ihm dann wieder runterkullert und das Spiel von vorne losgeht. Der französische Philosoph, Playboy und Auslöser meiner persönlichen existenziellen Krisen, Albert Camus, präsentiert in seinem Essay »Der Mythos von Sisyphos« folgenden inzwischen berühmten Gedanken, der da lautet: »Stell dir Sisyphos glücklich vor.« Ganz simpel runtergebrochen meint Camus damit, dass unser lieber Steineschubser glücklich sei, weil er ja seine Lebensaufgabe in dieser sinnentleerten Welt gefunden hat. Michael Nehls sieht das ein bisschen anders. Das Steinewälzen verfolgt keinen höheren Zweck, ist also vollkommen sinnlos. Außerdem hat sich Sisyphos diese Aufgabe ja nicht selbst ausgesucht. Würde er heute leben, hätte er wahrscheinlich ein ziemlich degeneriertes Hirn, das nur noch im Autopilot des Denksystem 1 operieren könnte. Warum ist das so? Erinnern wir uns. Die Nervenzellen in deinem Frontalhirn speichern neue Erfahrungen, indem sie untereinander Verbindungen knüpfen. Das gilt insbesondere, wenn die Erfahrung mit einer starken Emotion einhergeht. Soll heißen, wenn du nicht täglich neue Erfahrungen machst und dabei tiefgehende Emotionen erlebst, bleiben diese Nervenzellen ungenutzt und sterben ab. Die Folge? Dein Hirn schrumpft. Ergo, sinnlose Beschäftigung und dröge Fließbandarbeit verblöden. Und da wird selbst ein Sisyphos nicht glücklich von. Kommen wir also zum Abschluss. So, was kannst du jetzt am Ende für dich und deinen Frontalhirn-Akku mitnehmen? Anders gefragt, was tun gegen die mentale Erschöpfung? Ganz einfach. Fülle dein Leben mit Dingen und Aktivitäten, die für dich persönlich Sinn ergeben. Was das genau ist, das kannst nur du selbst beantworten. Deshalb möchte ich dich zum Abschluss dazu einladen, dir mal in Ruhe folgende Frage zu stellen. Wofür stehe ich eigentlich jeden Morgen auf? So, mit diesem philosophischen Gedankenspiel komme ich auch schon zum Ende. Ich hoffe, ich konnte dir gut erklären, warum dein Gehirn zur Erschöpfung neigt. Mit den Tipps zu einer artgerechten Lebensweise solltest du aber auf jeden Fall deinen Frontalhirnakku wieder voll aufladen können. Also ich weiß ja nicht, was du jetzt machst, aber ich hole mir jetzt erstmal eine Buddel Algenöl. Damit tschö und bis zum nächsten Mal.